Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Diese Woche haben wir die fünfte Sabbatschul-Betrachtung. Wir sprechen über ein nicht so oft behandeltes Thema, und zwar die Auferstehungen vor der Kreuzigung. Wir hoffen, dass dieser Podcast Sie bereichert und wünschen Ihnen Gottes Segen.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer, zu unserer Sabbatschule. Ich möchte ganz herzlich alle begrüßen und auch unsere Teilnehmer. Hier ist die Kathi, meine Frau, unser Student Gersum, der Schulleiter René und unser zweiter Student heute, der Andi. Und mein Name ist Bojan Gudina. Wir wollen, bevor wir beginnen mit dem Wort Gottes, wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Unser lieber Vater, wir sprechen heute wieder über ein zentralstes Thema der Heiligen Schrift, was du uns gibst als frohe Botschaft. Und wir danken dir, Herr, dass wir so was Schönes haben, dass wir es von dir geschenkt bekommen haben, dass du es erkauft hast. Und lass uns jetzt, wenn wir über die Auferstehung nachdenken, auch verstehen, was das alles für uns bedeutet und für alle Gläubigen und was es für diese Welt bedeutet. Lass uns in der Tiefe verstehen dein wunderbares Wort. Da bitte ich dich, dass du durch deinen Heiligen Geist mit uns sein wirst. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Vor einiger Zeit hat ja die ganze Welt mitbekommen, dass die Königin von England gestorben ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist sie 96 Jahre alt geworden. Das ist ja schon ein stolzes Alter, wo selten jemand so alt wird, geschweige noch gewisse Funktionen übernimmt. Aber was denken wir? Kann ein Mensch in dem Alter dann lebenssatt werden oder würde der Mensch gerne noch weiterleben? Was denkt ihr? Was sind eure Erfahrungen als Lebende darüber?
Ich glaube, es hängt ganz davon ab, was für ein Leben man gelebt hat. Wenn es sehr ereignisreich, sehr voll war, wie jetzt bei Königin Elisabeth II., dann glaube ich, kommt schon so ein Zeitpunkt, wo man sich sagt, jetzt ist einfach gut. Sie hat so viel gesehen, sie hat so viel erlebt. Ich glaube, das macht froh, wenn es dann mal ruhiger wird. Und sie hat ja bis zuletzt, die neue Premierministerin damals einen Tag vor ihrem Tod gerade ernannt erst. Also bis zum Ende noch geschäftig und pflichtbewusst. Ich denke, da kommt schon so ein Punkt. Dann gibt es aber vielleicht auch andere Leute, die sich eher sagen, habe im Leben noch nicht so viel erreicht und ich hätte mir gewünscht, noch dieses oder jenes, vielleicht mal dieses Land zu bereisen oder das und das noch zu verwirklichen, ein Projekt. Das hängt vermutlich ganz davon ab, wie das Leben verlaufen ist.
Und auch davon, was ich nach dem Tod erwarte. Ja. Das ist ja auch eine wichtige Frage. Wenn ich das nicht geklärt habe und ins Ungewisse gehe, dann habe ich sehr viel mehr Angst und halte vielleicht an dem, was ich habe, auch intensiver fest, als wenn ich eine Perspektive habe, auf die ich irgendwie hoffe oder vertraue.
Und natürlich auch, wie das Alter sich gestaltet. Es gibt ja den Spruch, alt werden will jeder, alt sein will niemand. Mhm. Wenn ich fit in dem Alter bin, was ja durchaus bei vielen oder bei einigen zumindest noch der Fall ist. Natürlich kann man das Leben dann noch ganz anders genießen, wenn ich ständig nur meine Gebrechen vor mir habe, vielleicht nur noch liegen kann, dann geht es vielleicht auch in die Richtung, wie du es gerade beschrieben hast, dass man sagt, okay, es ist auch Zeit, das Leben hinter sich zu lassen oder irgendwie abzuschließen.
Mhm. Pauschal würde ich auch sagen, das ist eine Frage der psychischen und auch der physischen Verfassung, die man dann irgendwie im Laufe des Lebens auch entwickelt oder hat. Denn wenn es einem gut geht, wenn es einem mental gut geht, körperlich gut geht und eigentlich alles soweit in Ordnung ist, ist ja dieser Wunsch nach Leben und nach neuen Erfahrungen im Menschen drin und auch von Gott ja irgendwo in den Menschen hineingelegt.
Ja, ich muss auch sagen, meine Erfahrung bei vielen Menschen, die ich begleitet habe oder kennengelernt habe, die dann gestorben sind, die sich auch vorbereitet haben oder wussten, vielleicht eine schwere Krankheit oder Alter. Eigentlich habe ich nur Menschen erlebt, die sterben wollen, die entweder seelische oder körperliche Schmerzen haben oder wo das Gehirn abbaut. Ja. Normalerweise, glaube ich, ist das Leben schon etwas, was wir haben wollen, wenn es uns gut geht, solange es uns gut geht. Ja, das ist ja in uns irgendwie drin. Ja, also da sind mehrere Faktoren, die uns, ja, und interessant, ne, dass die Bibel sagt auch, Salomo, der weise Salomo, hat uns gesagt in Gottes Auftrag, dass freue dich deiner Jugend, ne, weil dann kommt das Alter, auch im Predigerbuch lesen wir dann, wie die Zeit kommt, wo wir abnehmen, wo es reduziert wird und ja, wo nicht so eine schöne Zeit kommt, ne? Dann hängt man vielleicht nicht mehr so dran. Und deswegen ist das große Thema, die Auferstehung. Ne? Das ist unser letztes Problem, das größte Problem, was wir Menschen überhaupt nicht lösen können. Aber jetzt, wenn wir zum Thema gehen, der Sabbatschule der Bibel, da steht ja schon die Überschrift Auferstehung vor der Kreuzigung. Ja? Interessante Überschrift, weil es waren ja tatsächlich einige Auferstehungen vor der Kreuzigung. Und wir glauben ja, dass erst durch das Kreuz, die Auferstehung oder das Opfer Jesu, letztendlich, dass vorher niemand das Recht hat. Und erst danach ist das Recht erkauft. Ich möchte mal mit dieser schwierigen Frage anfangen heute. Das Schwierigste zuerst. Was denkt ihr, wie kann das sein? Habt ihr da eine biblische Lösung? Wie kann das sein, dass vorher einige Leute auferstanden sind, über die wir heute nachdenken werden?
Wir haben ja grundsätzlich diesen Vorschuss schon ganz am Anfang in der Bibel, in 1. Mose 3, wo wir dieses Proto-Evangelium finden. Da wird schon angedeutet, Gott gibt Leben, obwohl der Mensch eigentlich sterben müsste, in dem Bewusstsein und der festen Zuversicht, er wird das mal zahlen. Jeder von uns hat mal irgendwo anschreiben lassen. Wahrscheinlich kann man das damit grundsätzlich irgendwo vergleichen. Gott schreibt bei sich selbst an sozusagen und weiß genau, diese Auferstehung, das Erlösungswerk wird vollbracht werden. Und deswegen kann er hier schon in gewisser Weise vorgreifen.
Interessant, das ist ja fast so eine juristische, das ist ja interessant. Wir haben heute zwei Theologiestudenten, die auch Juristen sind und die können uns vielleicht da auch helfen. Also man kann gewisse Dinge bestimmen vorher rechtlich, weil sie schon geplant sind irgendwie. Ja? Man nimmt ja auch einen Kredit bei der Bank in der Absicht, man zahlt ihn zurück. Also vielleicht in die Richtung, verstehe ich das richtig?
Es wäre natürlich jetzt sehr spannend gewesen, wenn auch überhaupt nicht schön, zu erleben oder andersrum formuliert, einfach sich mal die Frage zu stellen, was wäre wohl passiert, wenn die Erlösung durch Jesus Christus fehlgeschlagen wäre? Er hätte vielleicht gesündigt, er wäre bei diesen ganzen Martern am Kreuz oder in der Zeit davor dann doch irgendwie eingeknickt. Mose war schon auferstanden im Hinblick auf dieses Ereignis der Erlösung. Er hat einen Kredit sozusagen in Anspruch genommen, zu leben, und dann wäre es nicht passiert. Oder Henoch, der in den Himmel genommen wurde. Oder Elia, der in den Himmel aufgefahren ist. Was wäre mit denen geschehen? Letztlich wäre für sie die Erlösung ja nicht möglich gewesen. Ich denke auch, dass jetzt Mose ausgewählt wurde, dass er dann so früh schon auferstehen darf und jetzt die lange Zeit lebt, bis er später auf dem Verklärungsberg Jesus wieder erscheint. Das war für die Israeliten einfach immer ein deutlicher Hinweis, zumindest so, insofern sie das schon wussten damals, dass er auferstanden ist, dass ihnen klar ist, da kommt noch etwas. Es gibt die Hoffnung der Auferstehung, da wird etwas passieren.
Ist ja auch diesbezüglich interessant, dass gerade Mose und Elia ihm erschienen sind, kurz bevor er nachher auch den Weg gehen sollte. Die beiden, die schon den Kredit hatten sozusagen, das schmecken konnten. Das ist auch eine interessante Verbindung. Die Bibel sagt uns ja nicht hier eindeutige Antworten. Wir können nur so ein bisschen basteln mit einigen Puzzlesteinen. Aber habt ihr sonst noch eine Idee? Wie kommt das? Habt ihr noch irgendwas? Assoziiert ihr noch irgendwas? Aber vielleicht gibt es auch nicht mehr viel.
Du meinst, das ist gerade diese beiden hier jetzt?
Nee, nicht diese beiden, sondern dass vorher Menschen auferstanden sind. Wir haben ja drei im Alten und drei im Neuen Testament, bevor Jesus auferstanden ist. Sechs Menschen, die schon vorher die Auferstehung erlebt haben, in irgendeiner Form. Ja?
Gut, und die im Alten Testament haben ja dann eine besondere Auferstehung erlebt, nämlich die zum ewigen Leben. Während die Totenauferweckung im Neuen Testament durch Jesus, die sind ja auch später wieder gestorben, Lazarus oder der Jüngling zu Nein. Oder die Tochter des Jairus, die sind später dann auch wieder gestorben. Aber im Alten Testament, Henoch, Mose, Elia, das war schon das ewige Leben. Und dass dann auch gerade die beiden Jesus begegnen, als er wenige Wochen, wird es noch gewesen sein, bis zu seinem Kreuzestod, als er auf dem Weg nach Jerusalem war, das war einfach auch so eine Versicherung, schau, dafür leidest du das Ganze. Dass die, die gestorben sind, auferstehen wie Mose und die, die noch leben, verwandelt werden, so wie in Elia.
Ja. Ja, wichtige Gedanken. Deswegen glaube ich, ist der Grund, dass er so die Überschrift gewählt hat, der Schreiber, Auferstehungen vor der Kreuzung, weil eigentlich geht's ja gar nicht. Ja, das muss ja irgendwie, niemand kann ohne den Weg, den er gebahnt hat, darauf kommen. Ja, gehen wir mal zu Mose. am Sonntag steht hier über Mose, die Auferstehung von Mose. Und da würde ich auch die Frage lesen. Lies Judas 9 und Lukas 9, 28 bis 36. Kathi, würdest du Judas 9 und Gersum Lukas 9, 28 bis 36. Welche Hinweise findest du in diesen Versen für Moses körperliche Auferstehung? Das ist jetzt auch eine Frage, die schon letzte Woche behandelt wurde, aber da sollen wir jetzt ein bisschen noch tiefer reingehen von dem Mose-Beispiel. Warum glauben wir nicht an irgendeine Seele oder irgendeine, wie manche fernöstliche Religion, ja, ich komme dann als Schmetterling oder irgendeine Kraft oder Energie nur vor. Die Bibel geht hier ins Körperliche. Woran seht ihr das? Judas 9.
Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich.
Mhm. Ja, und jetzt noch Lukas.
Lukas 9, 36 bis 38.
Ja, 28 bis 36.
28 bis 36. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weißstrahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind und lass uns 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemandem etwas davon, was sie gesehen hatten.
Ja, was wäre die Antwort auf die gestellte Frage? Haben wir da wirklich Hinweise, dass es eine Art körperliche Auferstehung Mose war? Woran seht ihr das?
Ja? Also, ja. Hier steht ja zum einen, dass sich der Erzengel Michael, der ja für Jesus steht, und Satan um den Leib von Mose stritten. Also, wie du auch schon vorhin erwähnt hattest, eigentlich hatte ja Satan quasi das Recht noch auf den Leib, weil er ja noch nicht von Jesus erkauft wurde. Die Kreuzigung, die Auferstehung, das war ja noch nicht geschehen. Und in diesem Zusammenhang finde ich es auch interessant, wenn man sich ja das biblische Menschenbild anguckt. Es ist ja so, dass Gott der Materie Leben einhaucht. Also quasi, dass die Materie plus der Odem Gottes, dass das den lebendigen Menschen dann ausmacht. Und dass quasi nicht nur eine Seele dann zu Gott emporsteigt, wenn wir dann sterben, sondern dass der Leib wirklich erstmal tot ist und hier um diesen Leib gestritten wird.
Ja.
Petrus sieht einen leibhaftigen Menschen in Elia und in Mose. Ansonsten käme er wahrscheinlich nicht auf die Idee zu sagen, lass uns hier Hütten bauen, damit wir hier zusammen wohnen. Also offensichtlich ist da mehr als nur ein Geistwesen, sondern ein Mensch, der vor ihm steht.
Ja, das ist tatsächlich so greifbar, irgendwie so real. Er will eine Hütte bauen, weil das sind Menschen offenbar. Und er weiß, die brauchen ein gewisses Maß an Schutz, die brauchen einfach was, wo sie wohnen können. Und so kommt er auf diese Idee. Was ich mich immer wieder frage bei der Geschichte ist, wie kommt er denn darauf, dass das Mose und Elia sind? Er hat sie ja nie sehen können. Wer von Israeliten damals hat schon eine Vorstellung von Mose gehabt? Er wird uns nicht näher beschrieben. Bei Elia wissen wir wenigstens, okay, dass er einen besonderen Mantel angehabt hat, ja, und einen besonderen Gürtel, aber ansonsten wissen wir auch nichts weiter. So sahen viele Leute damals aus. Vielleicht oder sicherlich ging dieses Gespräch länger als die Situation, die wir beschrieben bekommen. Irgendwie müssen diese Namen gefallen sein oder sie haben sich vorgestellt ihm. Und vielleicht gab es auch die eine oder andere Berührung, wo sie merken, dass es tatsächlich gewissermaßen, wenn auch himmlisch, aus Fleisch und Blut. So wie Jesus nach seiner Auferstehung mit den Jüngern noch gemeinsam isst, um ihnen zu zeigen, ich bin kein Geist. Das, glaube ich, wird hier auch in dieser Art irgendwie geschehen sein.
Und trotzdem ist es auch sehr spannend, dass etwas anders ist. Denn in Vers 29 wird ja beschrieben, wie er sich verändert. Sein Gewand wurde weiß und strahlend. Also diese Materie hat sich irgendwie verändert vor ihren Augen. Oder wenn dann steht, hier in Vers 32, als sie aber völlig, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer. Also es ändert sich etwas in diesem Moment. Und das finde ich ganz, ganz schön. Mhm. Es ist körperlich, es ist etwas, was sie erkannt haben, als ganz normal, als Menschen, als hat ihnen keine, es war zu erkennen einfach, aber es ist doch irgendwas mit Herrlichkeit. Mhm. Also da ist was Neues dabei. Das finde ich sehr schön. Mhm.
Ja, und nicht nur bei Jesus, schaut mal, was hier in Vers 31 steht, und diese erschienen in Herrlichkeit, sie waren auch verändert. Das war nicht so genauso wie wir, ne? So wie wir sehen, dass sich Jesus auch verändert. Also da ist was passiert. Jetzt versuchen wir ein bisschen noch genauer nachzudenken. Das heißt, leiblich haben wir gesagt, ja, da ist was Leibliches. Aber jetzt, wenn wir lesen, zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 50, und das kann sein, dass unsere Zuschauer jetzt auch nicht klarkommen mit diesen, ja, fast auf den ersten Blick wie Widerspruch. 1. Korinther 15, Vers 50. René, würdest du das lesen?
Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt.
Genau. Also Fleisch und Blut werden es nicht erben. Bedeutet jetzt Fleisch und Blut eher so geistlich? Paulus spricht auch vom Fleisch. Oder hat das auch was damit zu tun? Auch mit äußeren Erscheinungen oder mit unserer Entität, unserer Konstitution?
Paulus greift diesen Begriff im Epheserbrief interessanterweise auch auf, in Kapitel 6, wo er sagt, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern gegen andere Mächte. Er greift den Begriff des Fleisches auch im Römerbrief auf. Und das spricht immer wieder für dieses Menschliche. Und ich glaube, das ist der Gedanke hier. Fleisch und Blut können keine Erlösung bewirken. Das ist so ein Anti-Werksgerechtigkeitstext. Und auch, dass wir nicht in dieser Vergänglichkeit, mit dieser Sünde behafteten Natur, die wir haben, in Gottes Reich eingehen können. Mhm. Wir brauchen eine Verwandlung, wie du es gerade auch schon angesprochen hast. Wir brauchen eine Verwandlung in eine unbefleckte, ein unvergängliches Wesen, das von Gott beseelt ist in gewisser Weise. Und ich glaube, das ist eine Auflösung, die dem Text hier die Spannung nimmt.
Mhm. Also ich sehe in den Versen vorher, Vers 42 und 44, seine Erklärung. In 42 heißt es, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Und Vers 44, es wird gesät ein natürlicher Leib, das wäre Fleisch und Blut. Es wird auferweckt ein geistlicher Leib oder ein himmlischer. Also wir werden schon Materie in irgendeiner Weise noch haben, aber das wird nicht mehr so sein wie jetzt. Vergänglich, wie jetzt. Verletzbar, wo du sterben kannst. Es wird, wenn ich jetzt auch an den Vers 53 denke, unvergänglich sein. Da hören wir, dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen, dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wir werden also noch einen Körper haben, man wird uns noch erkennen, aber wir werden nicht mehr aus Fleisch und Blut und nicht mehr vergänglich sein.
Das kommt auch in Vers 47 sehr schön raus, finde ich. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, und der zweite Mensch vom Himmel. Mhm. Das zeigt irgendwie an, dass da was anders ist als vorher.
Genau, vielleicht können wir noch lesen 51 bis 53, da wird es dann noch ergänzt. Andi, würdest du das lesen?
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden.
Genau, denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und das Sterbliche Unsterblichkeit. Da wiederholt er im Prinzip, ja, was schon in den 40er Versen. Und das ist interessant. Man kann sehr schnell theologisch auch irre gehen, wenn wir uns an einem Begriff festhalten. Ja? Ist das jetzt, was ist Fleisch, was ist Geist und irgendwas rein spekulieren. Aber wir haben die Definitionen hier. Zweimal, kategorisch, ja, was es heißt. Keine Verwesung mehr. Ja? Keine Vergänglichkeit. Und das ist eindeutig. Ja. Ja? Und da ist die Bibel sehr klar. Und das freut uns, wie der Leib genau sein wird. Wahrscheinlich hat ihn von uns noch niemand gesehen, aber er wird beschrieben in der Bibel hier und da. Ne? Genau, aber das Schöne ist, sie wurden in ihrer Identität erkannt, ne? Oder in ihrem, ja, wer sie sind. Sie hatten Namen und so wie Hiob sagt, was wir letzte Woche behandelt haben, ich werde ihn sehen mit meinen Augen. Das sind halt neue Augen. Dann brauche ich die Brille auch nicht mehr. Genau. Vielleicht brauche ich auch kein Buch mehr, weil ich mir alles merken kann. Dann, das wäre schön, ne? Lass uns jetzt zu den alttestamentlichen nächsten Beispielen gehen und lass uns die erstmal lesen. Das sind zwei interessante Fälle im Alten Testament nach Mose, die noch uns geliefert werden. Und der Schreiber möchte, dass wir sie vergleichen. Ich möchte noch einen anderen Vergleich machen, aber lass uns erstmal 1. Könige 17, Vers 8 bis 24 lesen. Kathi, wenn du das lesen würdest. Und dann werde ich da eine Frage draufstellen.
17 Vers?
17 Vers 8 bis 24.
Da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie ging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch einen Bissen Brot in deine Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Bis 20? Oder?
Genau, bis 24.
Ach so. Und es geschah nach diesen Ereignissen, da wurde der Sohn der Frau der Hausherrin krank. Und seine Krankheit wurde sehr heftig, so dass kein Odem mehr in ihm blieb. Da sagte sie zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Er aber sagte zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück. Und es wurde wieder lebendig. Dann nahm Elia das Kind und brachte es vom Obergemach ins Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sagte, siehe, dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist.
Was für eine schöne Geschichte, ne? Wenn man sich Eltern vorstellt, die ihr Kind verlieren, gibt es ja wahrscheinlich kaum was Schlimmeres, ne, als sein Kind zu verlieren. Und dann ist der Prophet Gottes da und das Kind lebt wieder. Was für eine wunderbare Geschichte. Wir werden gleich noch eine lesen und vergleichen. Aber jetzt bei dieser ersten Geschichte, Fällt euch eine Parallele oder Parallelen vielleicht zu Jesus auf? Versuchen wir mal so zu vergleichen. Gibt es irgendwas, was schon etwas Messianisches hier aufzeigt? Oder wäre das zu viel hineininterpretiert?
Also wir haben ja den Jüngling zu Nein, da geht es auch um eine Witwe, es ist gerade ein Trauerzug, Jesus kommt dazu, er hält das Ganze an und er weckt diesen Jungen wieder zum Leben und gibt ihn seiner Mutter wieder zurück. Mhm. Hier haben wir auch eine Witwe, hier geht es auch um den einzigen Sohn, der stirbt, da haben wir schon eine deutliche Parallele.
Da haben wir schon eine Parallele, ne?
Ja. Ich finde es interessant, wie Elia behandelt wird und wie auch Gott, Jesus behandelt wird bei der Tochter des Jairus. Da wird er aufgehalten und kommt zu spät. Und hier wird auch Elia der Vorwurf gemacht, wie auch Jesus der Vorwurf gemacht wurde. Jetzt bin du bist hier, ich habe dich versorgt. Wieso stirbt jetzt mein Sohn? Elia gibt diesen Vorwurf an Gott in gewisser Weise weiter. Die Frau, die mich aufgenommen hat, du tust dir Böses an. Und daraufhin gibt es dieses Auferstehungswunder und die Folge, ich erkenne jetzt, du bist ein Mann Gottes oder du bist Gottes Sohn.
Mhm. Irgendwie frage ich mich, warum dreimal? Warum warf er sich dreimal über das Kind? Ja?
Ja.
Und ich weiß es nicht, aber 3 Tage im Bauch, also im Herzen der Erde, kann man nur so, also ist schon interessant, ja. Ne? Weil meistens hat es ja doch eine Bedeutung.
Ja, meistens hat es eine Bedeutung. Das ist interessant, das fordert uns heraus. Vielleicht lesen wir noch die zweite Geschichte, aber vielleicht zu dem, was du gesagt hast, ja, dass wir noch bei der Geschichte bleiben. Schaut mal Vers 24 an. Da sagte die Frau zu Elia: Jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Die Auferstehung aus den Toten als Gottesbeweis. Haben wir sowas noch irgendwo im Alten Testament? Ganz bekannter Text. Für mich einer der schönsten Texte, Hesekiel 37, das ist die Geschichte, die letzte Woche schon Johannes gesagt hat, hat er vermisst, ja, in der Lektion. Lass sie uns erwähnen. Ihr kennt ja die Geschichte, wo das Volk Israel beschrieben wird mit den Knochen, die da lagen im Tal, ja, unten und tot waren. Und dann hat Gott sein Odem gegeben, ne, wieder diese Assoziation auf die Schöpfung. Und jetzt schaut mal diesen Vers 13. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und ich euch aus euren Gräber herauskommen lasse als mein Volk. Ist das kein Gottesbeweis? Nur das ist erst, wenn ich die Augen öffnen werde aus meinem Grab, falls ich tot sein werde. Ja? Was für ein Beweis. Ne? Ähnlich wie hier. Sie sagt, jetzt weiß ich, dass du von Gott bist, ja. Und so hier auch. Hier wird sogar unsere eigene Verstehung ist ein Gottesbeweis, wo wir endgültig, ja, das wird ja gewaltig sein, wenn wir die Augen öffnen und sehen, es ist da.
Ich finde das ein ganz tröstlichen Gedanken für die. Es gibt ja auch Christen, die immer mal wieder in das Zweifeln geraten, wo doch so das letzte Quäntchen Angst oder einfach Frage noch offen ist. Und für die ist es eigentlich ein besonders schöner Text, dass Jesus das versteht und sagt, du, dann wirst du es wirklich
erkennen. Wirst du sehen.
Das ist halt für viele leider zu spät. Es wird am Ende so sein, das hören Philipper 2 ja auch, dass jedes Knie sich noch einmal beugt, jeder anerkennt Jesus als der Herrscher auf dem Thron. Gott existiert, daran wird keine Frage mehr. Da wird keine Frage mehr existieren diesbezüglich. Das ist für jeden klar, da gibt es keinen Zweifel mehr. Aber es wird für viele eben einfach zu spät sein.
Das ist das Tragische.
In diesem Leben hier es immer wieder verleugnet haben oder nicht weiter darüber nachdenken wollten. Und am Ende wachen sie auf, wenn er sie auferweckt und stellen fest, mein ganzes Leben war ein Fehlschlag. Mhm. Und das ist traurig. Ja, jeder bekommt seinen Beweis, aber für viele kommt das einfach dann zu spät.
Das ist die zweite Seite und die ist tragisch. Der Beweis wird da sein, aber zu spät. Mhm. Ja. Interessant, gehen wir auf die zweite Geschichte, versuchen wir die Vergleiche zu sehen, die ähneln sich. 2. Könige 4, von Vers lesen wir Vers 18 bis 37, wer möchte lesen. Ist gut, dass wir alle Details nochmal lesen, weil dann können wir besser vergleichen.
2. Könige 4, welche Verse?
4, Vers 18 bis 37. René, möchtest du beginnen? Mhm.
Und das Kind wuchs heran, und es geschah eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinaus zu den Schnittern. Und es sagte zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Und er sagte zu dem Knecht, trag ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag, dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sagte, schicke mir doch einen von den Knechten und eine von den Eselinnen, und ich will zu dem Mann Gottes eilen und bald zurückkommen. Er sagte, warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Sie sagte, Friede mit dir. Und sie sattelte die Eselin und sagte zu ihrem Diener, treib nur immerfort an. Halte mich nicht beim Reiten auf, es sei denn, dass ich es dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von Ferne sah, sagte er zu seinem Diener Gehasi, siehe da, die Schunemiterin. Nun lauf ihr doch entgegen und sage zu ihr, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Und sie sagte, gut. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt, und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Und sie sagte, habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht? Da sagte er zu Gehasi, gürte deine Hüften und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemandem begegnest, grüße ihn nicht, und wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht. Und lege meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Die Mutter des Jungen aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Gesicht des Jungen gelegt, aber da war kein Laut und kein Aufhorchen. Und er kehrte um ihm entgegen und berichtete ihm und sagte, der Junge ist nicht aufgewacht. Und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war der Junge tot, auf sein Bett hingelegt. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Und er stieg auf das Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und beugte sich so über ihn. Da wurde der Leib des Kindes warm. Dann ging er wieder im Haus, einmal hierhin, einmal dorthin und stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn. Da nieste der Junge 7-mal und der Junge schlug seine Augen auf. Und da rief Gehasi und sagte, ruf diese Schunemiterin. Er rief sie und sie kam zu ihm herein und er sagte, nimm deinen Sohn. Da kam sie und fiel ihm zu Füßen und warf sich zur Erde nieder. Und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus.
Ja, eine wunderbare Geschichte, ein paar Kapitel später von dem Nachfolger Elias, Elisa. Ja, die Vorgeschichte haben wir jetzt nicht gelesen. Also er ist vorbeigegangen und diese Familie hat ihm ein Obergemach gegeben. Und hat gesorgt für ihn, ja, dass er zu essen hatte und irgendwo sich zurücklehnen konnte. Und er sah, dass sie kein Kind hatte und hat gesagt, nächstes Jahr hast du ein Kind. Ne? Also das war ein bisschen anders. Sie haben noch kein Kind gehabt und dann stirbt das Kind. Und das haben wir jetzt gelesen. Also da gibt es ja schon Ähnlichkeiten. Was ist hier anders erstmal? Ganz kurz, was kommt hier Neues dazu, was euch aufgefallen ist und was ihr wichtig und beachtlich findet? Ja?
Ich finde vor allem interessant, wie unterschiedlich die Mütter umgehen. Die Witwe in Zarpat macht Vorwürfe, äußert Zweifel, stellt Fragen. Die Frau hier macht keine Anstalten, ihrem Mann irgendwas zu sagen. Was muss das für ein Glaube sein? Sie sagt einfach, hol mir einen Knecht, ich gehe dahin. Und zu Gehasi sagt sie, ja, alles gut. Bis dahin, dass sie dann explizit von Elisa angesprochen wird. Aber diese Frau erlebt das Trauma ihres Lebens und weiß ganz genau, da ist Hilfe.
Ich stelle euch noch eine schwierigere Frage. Seht ihr irgendwelche Vergleiche zu Jesus Christus, nicht nur hier als Mensch, sondern zu seinem Erlösungswerk? In diesen beiden Geschichten. Die Bibel sagt ja, Jesus sagt ja, die Schriften sprechen von mir, alle Propheten sprechen von mir. Ja, und das ist nur der Schleier, dass wir es nicht sehen. Seht ihr da irgendwas? Seht ihr da Andeutungen? Solche zentralen Geschichten, gibt es da irgendwas?
Ich finde einfach diese Vorgeschichte jeweils interessant. Die Kinder sterben nicht einfach und dann heißt es, vertrau dem Mann Gottes, sondern es gibt bei Elia die Vorgeschichte, dass das Öl und das Mehl nicht leer werden. Und hier gibt es die Vorgeschichte, dass sie überhaupt erst das Kind bekommt. Es gibt jeweils einen ganz handfesten Anhaltspunkt, darauf zu vertrauen, dass hier Gottes Wirken reell ist. Und es steht nicht im luftleeren Raum. Und ich glaube, das ist in unserem Leben auch immer wieder der Fall. Wir haben alle schon Gott erlebt. Mhm. Vielleicht sehen wir es manchmal gar nicht. Aber ich glaube, Gott steht im Leben eines jeden Einzelnen von uns. Und darauf sollten wir unser Augenmerk legen, so wie es auch die Frauen hier tun, die darauf vertrauen, dass es eintreten wird.
Mhm. Ich finde schon auffällig, also es berührt mich auch, wenn ich das lese, dass es so, das Leben ist so schwer erkämpft. Das ist nicht einfach gewesen, wieder diesen Jungen wieder auferstehen zu lassen. Er muss sich wirklich bemühen. Und was interessant ist, er musste es selbst tun. Also er hatte zuerst die Idee, dass mit seinem Geist und seinem Material der Diener es tun könnte. Und das hat nicht geklappt. Also es musste wirklich er selbst sein, der das tat. Und er hat gekämpft darum. Es war kein einfaches Werk. Mhm.
Das finde ich auch auffällig. Einmal Elia, jetzt hier Elisa, es ist beide Male Chefsache. Es ist nicht irgendwer anders, der das machen kann. Da genügt kein Stab, da genügt kein Diener, auch wenn der Auftrag von dem Propheten kommt, der muss selbst da sein. Und auch diese Nähe zu der Person, die wieder auferweckt wird. Wir hören bei der ersten Geschichte von Elia, dass er sich dreimal über das Kind beugt. Hier hören wir, dass er wenigstens zweimal sich über das Kind beugt und sogar genau beschrieben, dass hier der Mund auf den Mund, die Augen auf die Augen, die Hände auf die Hände gehen. Was für eine Nähe hier gegeben ist. Und das Ganze geht so lange, dass das Kind wieder warm wird, haben wir hier in Vers 34 gelesen. Das war nicht mal nur ein kurzes Ritual und dann muss was passieren. Das war langwierig, es war ein Kampf, wie du gesagt hast. Und es war eine unheimliche Nähe gegeben. Das sehe ich bei Jesus auch. Er wird Mensch unter Menschen. Er erduldet, er erleidet das alles. Er entzieht sich von nichts, was uns betrifft. Er kämpft darum, unser Leben zu garantieren. Und am Ende steht, wie bei den Geschichten, dann auch der Erfolg.
Der Erfolg. Das ist dieser Kampf, diese Liebe mit, ja, um diesen Menschen. Ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand einen Menschen reanimiert hat. Ich durfte das mal machen, ja, und diese Nähe wahrnehmen. Aber hier, Augen auf Augen, warm machen, also es ist unglaublich, ja, dieser Kampf und dieser Glaube des Propheten. Und ich denke, das ist ein Bild auf Jesus, auch schon hier versteckt im Alten Testament, nicht Diener und Bote, sondern der Chef selbst. Er muss kommen und ihn retten. Und hier wie? Das ist ja wie eine Symbiose. Und dann, das erinnert mich an das Alte Testament, den Atem reinatmen, ne? Wo es steht. Und letztendlich auch die anderen Begriffe. Warum immer Obergemach, habe ich mich gefragt. Ja? Im Neuen Testament hören wir auch, unsere Heimat ist oben. Oben ist das Heiligtum. Da ist unsere Mutter, wird gesagt. Und viele Texte, ja, und Vater. Und da passiert's. Interessant, wenn wir weiter untersuchen, die Begriffe, sogar die Bundeslade, das erste Mal, wo sie vorkommt, als Zentrum, ja, dort, wo Manna nicht mehr verwest, wo der Stab beginnt zu wachsen. Das erste Mal von den 201 Mal, wo das Wort Aaron vorkommt, ist in 1. Mose 49. Der Josef wurde in Sarkophag reingetan. Da kommt das erste Mal das Wort. Interessant, Sarkophag. Und wir kennen die Tradition der Ägypter. Also hier gibt es viel, viel drin, wo uns Gott sein zentrales Werk, die Auferstehung und das Leben hier vorstellt. Da die Zeit abgelaufen ist, möchte ich aber noch eine schöne Frage stellen. Oder zwei Fragen. Die erste, warum hat Gott, aber die machen wir ganz, ganz kurz, nur eine halbe Minute, warum hat Gott und Jesus dann vom Schlaf gesprochen? Habt ihr euch das mal gefragt?
Wenn man vom Schlaf spricht, dann ist der Fokus mehr auf dem Wiederwachwerden. Es ist nicht so endgültig, wie wenn man vom Tod spricht. Und damit was Hoffnungsvolles.
Ja. Und ich glaube, dass das, was wir in Hesekiel 37 gelesen haben, dass wir das schon ein bisschen üben. Und ich habe ausgerechnet, ich habe es bis jetzt 21.000 mal 663 mal geübt bis zum 26. Oktober. Ja, wir üben das schon ein bisschen. Interessant, dass uns Gott auch sagt, das schläft nur. Ja, aber letztendlich, du lässt die Kontrolle los. Ja, das ist interessant. Und jetzt eine zweite Frage, die möchte ich auch unseren Zuschauern stellen. Es gibt manchmal theologische Probleme, die uns den Kopf zerbrechen, auch wie der Erstgeborene aus den Toten. Aber was könnte jetzt nach unserer jetzigen Lektion der Erstgeborene aus den Toten bedeuten? Könnte man es jetzt leichter verstehen? Die Zeugen Jehovas, manchmal, wenn ich mit ihnen diskutiere, lesen sie nur Kolosser 1, Vers 15 bis 16. Aber man muss weiterlesen. Ne? Steht, er ist nicht Erstgeborener aller Schöpfung, nur sondern aus den Toten. Wie könnten wir das jetzt verstehen? Möchte doch jemand noch eine Antwort geben?
Wir haben uns jetzt hier verschiedene Beispiele angeschaut, die zeigen, dass es vor ihm schon Auferstehungen gab, sogar hin zum ewigen Leben. Mose. Das heißt, darum kann es nicht gehen. Aber der Erstgeborene, an anderer Stelle hören wir, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Es geht mir um die Rangfolge. Er wird also derjenige sein, der den obersten Rang unter den Auferstandenen einnimmt. Und selbst wenn Mose der Erste war, wird jedem klar sein, Jesus ist der Erste im Sinne der Achtung, des Respekts. Denn er hat es möglich gemacht, dass ein Mose, wenn auch zeitlich vorher, überhaupt auferstehen konnte.
Niemand vor ihm hatte das Recht, und da schließen wir den Kreis, den juristischen, zu sagen, ich habe den Tod besiegt. Er ist der Erstgeborene. Und Gott segne uns in diesen Gedanken. Lest auch noch weiter diese Texte. Und ja, lasst uns an dieser Hoffnung festhalten und sie weitergeben, die Welt, die sie dringend braucht. Lass uns jetzt mit einem Gebet abschließen mit Kathi.
Lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, es ist sehr schön zu lesen, dass du uns durch alle Zeiten, auch bevor du auf dieser Erde warst, immer diese großartige Hoffnung gegeben hast, die Perspektive auf die Auferstehung, und dass du uns diesen Glauben schenken möchtest, der uns auch an das Ziel bringt, dass wir diese Auferstehung selbst erleben, um in deinem Reich zu leben mit dir. Danke, dass du das alles auf dich genommen hast, so schwer gekämpft hast um uns, damit wir das Leben bekommen werden. Das ist so kostbar für uns. Hilf du, dass wir es festhalten bis zu unserem Ende und dass wir dann mit eigenen Augen sehen den Beweis, wenn du uns auferweckst. Und gib, dass noch sehr, sehr viele Menschen diesen Glauben erfassen werden und dass wir vielleicht auch dazu beitragen dürfen. Wir sagen dir das, Herr, in aller Demut und in deinem Namen. Amen.
Amen. Amen.